D-Radio Wissen. Update.
In Washington hat heute die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank begonnen. Diesmal wird es nicht nur ums Geld gehen, sondern auch um Menschenrechte. Das hat Weltbankpräsident Jim Yong Kim in einer schriftlichen Erklärung angekündigt.
Wir haben Projekte mit Umsiedlungen unzureichend überwacht, Pläne mangelhaft umgesetzt und keine starken Kontrollsysteme, um sicherzustellen, dass die Vorgaben der Weltbank eingehalten werden. Wir müssen und wir werden es besser machen.
Kim reagiert damit auf Enthüllungen internationaler Journalisten. Sie haben nachgewiesen, dass durch Projekte, die von der Weltbank finanziert wurden, allein in den letzten 10 Jahren rund 3,4 Millionen Menschen zwangsweise umgesiedelt wurden. Bei Infrastrukturprojekten in Afrika würden Armutsviertel zum Teil ohne Vorwarnung niedergewalzt. Hunderte Menschen seien im Zusammenhang mit Weltbankinvestitionen entführt, vergewaltigt oder ermordet worden. Die umstrittenen Projekte der Weltbank sind unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update. Die Bundesregierung sieht die Ergebnisse der Berichte mit großer Sorge. Es ist wichtig, dass die Bank aus den Fehlern lernt und künftige Umsiedlungen nach Möglichkeit gänzlich vermeidet.
Das stammt aus einer schriftlichen Erklärung der Bundesregierung an die deutschen Journalisten von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, die an den Recherchen beteiligt waren. Doch die Bundesregierung ist nicht nur Mahner, sondern für Jessica Evans von Human Rights Watch auch Teil des Problems.
Wir hören Mitarbeiter des Bundesentwicklungsministeriums oft sehr deutlich und leidenschaftlich über die Wichtigkeit der Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik sprechen. Doch wir sehen nicht immer, dass sich das auch in den Entscheidungen bei der Weltbank in Washington niederschlägt.
Deutschland ist viertgrößter Anteilseigner der Weltbank, doch dieses Gewicht kommt selten zum Tragen. Seit Ende 2013 hat die deutsche Vertreterin im Exekutivdirektorium der Weltbank nur einmal gegen ein Projekt gestimmt. Und nicht nur das, die staatseigenen Entwicklungsbanken KfW und DEG sind direkt an höchst umstrittenen Projekten beteiligt. So unterstützt die DEG zum Beispiel den Palmölkonzern Dinant, der in Honduras von der Enteignung von Kleinbauern profitiert und mit zahlreichen Morden in Verbindung gebracht wird. Nach Angaben eines Sonderermittlers sind in dem Konflikt schon mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Der Entwicklungsexperte der Linken im Bundestag, Nimamo Fassad, sieht eine Mitschuld der DEG.
Von da, wo ich es weiß, in den Punkten, da ist es so, dass die DEG eben nicht die sozialen und Umweltstandards umsetzt, die sie umsetzen sollte, sondern dass über ihre Gelder Landraub ermöglicht wird, dass Vertreibung von Menschen ermöglicht wird.
Eigentlich müssen sich die Weltbank und ihre Partner an strenge Auflagen halten, die sogenannten Safeguards. Darin heißt es, die Umwelt darf nicht zerstört, Menschen dürfen nicht geschädigt und Betroffene nicht von Entscheidungen ausgeschlossen werden. Das Problem, diese Vorgaben werden zu selten und zu lasch kontrolliert, sagt Knut Vöcking von der Menschenrechtsorganisation Urgewalt.
Die Bank kümmert sich eigentlich nicht mehr um die Implementierung des Ganzen, sodass auf dem Papier schöne Sachen stehen, aber in der Realität die Leute ihre Häuser, ihre Ackergrund verlieren und dann von der Armut in bitterste Armut gestürzt werden.
Auch über die Safeguards soll an diesem Wochenende in Washington diskutiert werden. Eine Wende zum Besseren ist allerdings nicht in Sicht. Im Gegenteil, Urgewalt kritisiert, dass die Vorschläge, die dort auf dem Tisch liegen, von bindenden Verpflichtungen abrücken und auf Freiwilligkeit setzen. Für den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Christoph Stresser, wäre das ein großer Rückschritt.
Unser Interesse muss es sein, menschenrechtliche Standards in den Safeguards zu verankern. Ansonsten machen wir uns auch insgesamt in unserer Bilanz unglaubwürdig.
Schon jetzt allerdings gelten diese Standards ohnehin nur für Projekte, in die die Weltbank direkt investiert. Das heißt nur für etwa die Hälfte aller Weltbankaktivitäten. Und Weltbankchef Jim Yong Kim kündigt schon an, dass es Zwangsumsiedlungen weiterhin geben wird.
Wir versuchen sicherzustellen, dass der Lebensstandard der Betroffenen danach mindestens gleich hoch oder höher ist als vorher. Aber wir führen komplexe, schwierige Projekte in den ärmsten Ländern der Welt durch. Da wird es Probleme geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird das Thema Weltbank diskutiert. User Gnur schreibt auf Zeit.de, was erwartet man auch von einer Organisation, welche weder demokratisch legitimiert ist, noch über irgendwelche Kontrollmechanismen verfügt. Ein Werkzeug der Elite mit dem einzigen Zweck, das Vermögen dieser Elite zu vermehren. Menschenrechte stören dabei nur. Ähnlich sieht es auch Nutzer Garden of Delight auf tagesschau.de. Ginge es der Weltbank um Entwicklung im Sinne der einfachen Leute, sollten Dinge etwas rechtsstaatlicher ablaufen. So aber wirkt sie nur wie eine gewöhnliche, an maximalem Profit interessierte Bank, die auf Entwicklungsländer spezialisiert und wenig zimperlich bei der Wahl ihrer Geschäftspartner ist. Auf süddeutsche.de greift Frank-Michael Rost zu deutlichen Worten. Amateure rauben eine Bank aus, Profis gründen eine. Ivan Stevanovic findet, Kolonialismus und Sklaverei existieren weiterhin und die Ausbeuter sind die gleichen, nur ist alles viel moderner geworden. Und Samuelito Reyes kommentiert auf Facebook, die Weltbank ist vergleichbar mit einem Heroin-Dealer. Der erste Schuss ist quasi umsonst, danach wird der Junkie ausgepresst wie eine Zitrone.
Was sonst noch wichtig war?
In Israel haben heute viele Menschen der Opfer des Holocaust gedacht. Um 9 Uhr stand das öffentliche Leben für 2 Minuten still. Es gab aber auch kritische Stimmen. Der Wirtschaftsprofessor Ariel Rubinstein von der Uni Tel Aviv hat in einem Artikel für die Zeitung Haaretz die Abschaffung des Gedenktags gefordert. Er sei zu einem hohlen Ritual geworden und der Holocaust diene zu oft der Rechtfertigung falscher Taten.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch wir zu Tieren werden könnten, so wie es die Nazis waren. Anders als die Deutschen sind wir Juden doch nicht.
Nach Deutschland. Alleinerziehende sollen weniger Steuern zahlen. Die Große Koalition will ihren Steuerfreibetrag um 600 Euro pro Jahr erhöhen. Das hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach der Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD angekündigt.
20% der Familien sind alleinerziehend. Die Alleinerziehenden sind überdurchschnittlich erwerbstätig. Und deshalb sagen wir, die Alleinerziehenden, das sind eigentlich echte Helden unserer Leistungsgesellschaft. Und wir wollen sie besser unterstützen.
Für das zweite und jedes weitere Kind von Alleinerziehenden soll es einen zusätzlichen Steuerfreibetrag von 240 Euro geben. Die großen deutschen Wirtschaftsinstitute erwarten einen kräftigen Aufschwung. In ihrem Frühjahrsgutachten rechnen sie mit einem Plus von 2,1% für dieses Jahr. Das ist fast 1% mehr, als sie noch vor einem halben Jahr geschätzt haben. Gründe dafür sind der niedrige Ölpreis und der niedrige Eurokurs. Dadurch werden deutsche Produkte im Ausland billiger. Datendiebstahl und digitale Sabotage richten bei deutschen Unternehmen jedes Jahr einen Schaden von mehr als 50 Milliarden Euro an. Das hat der IT-Verband Bitkom aufgrund einer Umfrage unter 1.100 Unternehmen errechnet. Demnach war in den letzten beiden Jahren jedes zweite Unternehmen Opfer digitaler Angriffe. Viele Kindertagesstätten sind heute wieder zugeblieben. Die Gewerkschaften Verdi und GEW und der Beamtenbund fordern, dass Erzieherinnen und Erzieher ganz neu eingruppiert werden. Dadurch würden sie rund 10% mehr verdienen. Sie müssten aber inzwischen auch viel mehr leisten, so Verhandlungsführer Onno Dannenberg.
Wir haben im Grunde genommen immer noch die Eingruppierungen, die seit 30, 40 Jahren gelten.
Nach Angaben des Verbandes Kommunaler Arbeitgeber können Erzieherinnen aber zum Berufseinstieg jetzt schon rund 2.600 Euro verdienen. Das sei genug. Gibt es bei den heutigen Verhandlungen keine Einigung, will Verdi eine Urabstimmung über unbefristete Streiks durchführen.
Was noch wichtig wird.
In Köln findet morgen ein ökumenischer Gottesdienst für die Opfer des Flugzeugabsturzes statt. Die Germanwings-Maschine war am 24. März in den Alpen zerschellt.
Der Absturz der deutschen Maschine mit über 140 Menschen an Bord ist ein Schock, der uns in Deutschland und der Franzosen und Spanier in tiefe Trauer stürzt.
Der Gottesdienst morgen im Kölner Dom wird ab 12 Uhr live im Fernsehen übertragen. Anschließend folgt ein Staatsakt, bei dem unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck sprechen wird. Es werden etwa 1.400 Gäste erwartet, unter ihnen mehr als 500 Angehörige der Opfer.
Und sonst in der Welt?
In der südafrikanischen Stadt Durban haben tausende Menschen gegen ausländerfeindliche Gewalt protestiert. Laut einem Medienbericht waren Gruppen aus dem ganzen Land zu der Kundgebung angereist. In den vergangenen Tagen waren in Durban mehrere Einwanderer angegriffen worden. Es wurden auch Häuser und Läden angezündet. 5 Menschen starben, mehr als 2.000 sind aus ihren Wohnvierteln geflohen. Auch aus Johannesburg wurden Übergriffe gemeldet. Dort haben etwa 50 Einwanderer um Polizeischutz gebeten. Präsident Jacob Zuma rief dazu auf, die Gewalt zu beenden. Unter anderem Simbabwe und Malawi haben angekündigt, ihre Bürger aus Südafrika zurückzuholen. In Indonesien haben streng muslimische Parteien durchgesetzt, dass Alkohol nur noch in großen Supermärkten verkauft werden darf. Die vielen kleinen Geschäfte und Straßenverkäufer dürfen keine harten Spirituosen, kein Bier und keine Mixgetränke mehr anbieten. Im Parlament in Jakarta hatte es darüber heftige Diskussionen gegeben. Vor allem die Tourismusindustrie fürchtet, dass ein Alkoholverbot bei Urlaubern nicht gut ankommt. Der indonesische Handelsminister will deshalb eine Ausnahme für die beliebte Urlaubsinsel Bali aushandeln und erreichen, dass fliegende Händler am Strand von Bali weiter Bier verkaufen dürfen. Die Mehrheit der Bevölkerung in Indonesien ist muslimisch. Der Alkoholkonsum unter Einheimischen ist extrem gering. Trotzdem gibt es eine politisch einflussreiche Anti-Alkohol-Bewegung, die für ein komplettes Verbot kämpft. Chikungunya ist eine gefährliche Tropenkrankheit, gegen die es keine Medizin gibt. Im mexikanischen Badeort Acapulco sprüht das Gesundheitsamt deshalb jetzt Straßen und Häuser mit Desinfektionsmitteln ein. Dadurch sollen die Stechmücken bekämpft werden, die die Krankheit übertragen. Die Virusinfektion verursacht hohes Fieber, Glieder- und Gelenkschmerzen und extreme Müdigkeit. Einige Kranke sterben. Acapulco liegt im südlichen Bundesstaat Guerrero und in dem wurden in diesem Monat mehr als die Hälfte aller Chikungunya-Fälle in Mexiko gemeldet. In den Häusern können die Gesundheitsarbeiter aber nicht viel machen, weil viele Bewohner sich weigern, die Türen zu öffnen. Sie haben Angst wegen der hohen Kriminalität in dem Urlaubsort.
Wissensnachrichten.
Empfindliche Gemüter müssen jetzt gleich mal weghören, denn es geht um eins dieser Geräusche, die uns regelmäßig üble Schauer über den Rücken jagen. Das hier nämlich. Das berühmte Fingerknacken. Das können ja gar nicht alle. Die Gelenke so knacken lassen, indem sie an ihren Fingern ziehen. Mir wird da schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Aber dieses Geräusch ist jetzt genauer erforscht worden. Anna Bärling aus den Wissensnachrichten. Ich hätte gedacht, dass das schon längst mal passiert ist.
Also was man schon lange weiß, ist, dass beim Fingerknacken im Gelenk eine Blase entsteht. Jedes Gelenk ist ja von einer Kapsel umgeben und die ist mit Flüssigkeit gefüllt. Eine Art Schmiere fürs Gelenk. Und in dieser Flüssigkeit bildet sich durch den Unterdruck, der beim Ziehen entsteht, ein Hohlraum. Also eine Blase, ein bisschen wie ein Vakuum. Und seit den 70ern hatte man die Vermutung, dass der Knack entsteht, wenn diese Blase zerplatzt.
Aber man war sich nicht sicher.
Nee, sicher war man sich nicht und das aus gutem Grund, denn erst jetzt haben Forscher aus Kanada mit einer hochauflösenden Kamera im Magnetresonanztomographen gefilmt, was genau in dem Gelenk passiert. Und da wurde deutlich, das Knacken entsteht nicht, wenn die Blase im Gelenk wieder platzt, wie man bisher dachte, sondern schon, wenn sie entsteht. Das wiederum liegt an einem physikalischen Phänomen mit dem schönen Namen Tribonukleation und das beschreibt, was passiert, wenn in einer Flüssigkeit zwei Oberflächen aneinander haften, dann auseinandergezogen werden, aber bis zu einem bestimmten Punkt noch aneinander kleben bleiben, bis sie sich dann schlagartig voneinander lösen. Und wenn das mit den beiden Teilen eines Gelenks passiert, dann knackt's.
Boah, nichts für mich. Aber wenn mich demnächst einer wieder mit diesem Knacken nervt, kann ich ihm zumindest erklären, was da gerade bei ihm passiert. Wir haben noch ein fieses Thema. Wir müssen nämlich jetzt über Schweiß reden.
Ja, aber über guten Schweiß, über Glücksschweiß nämlich.
Ich kannte bisher nur Angstschweiß.
Ja, dass der Angstschweiß in der Evolution eine wichtige Rolle gespielt hat, das weiß man schon lange. Wer in einer gefährlichen Situation in Schweiß ausbricht, warnt so andere vor der Gefahr. Aber Forscher aus den Niederlanden, die haben jetzt gezeigt, dass der Schweiß auch dafür sorgen kann, dass gute Gefühle von einem Menschen auf den anderen übertragen werden.
Okay, wie haben die das gemacht?
Ja, sie haben erstmal 8 frisch gewaschenen Männern verschiedene Videos gezeigt. Entweder bekamen die furchteinflößende Szenen zu sehen, neutrale Szenen oder Szenen mit Glücksmomenten drin. Und währenddessen trugen die Männer Stofflappen in den Achselhöhlen.
Oh je, ich ahne schon, was mit den Lappen danach passiert ist. Wer musste daran riechen?
Ja, 32 Frauen haben daran geschnuppert und dabei wurde ihre unwillkürliche Mimik aufgezeichnet, um festzustellen, welche Gefühlsregungen die Frauen beim Schnuppern hatten.
Warum haben gerade Frauen diese Geruchsprobe gemacht, nicht Männer? Oder Männer und Frauen?
Weil Frauen besser riechen können, beziehungsweise reagieren sie sensibler auf die Botenstoffe im Schweißgeruch. Frauen sind auch sensibler für Gefühlsregungen. Die Probandinnen haben also an den Lappen geschnuppert und es wurde nicht nur die Stimmung der Männer, die furchteinflößende Videos gesehen hatten, auf sie übertragen durch den Angstschweiß. Das Gleiche ist auch mit dem Glücksschweiß passiert. Die Gesichter der Frauen zeigten den Anflug eines Lächelns, wenn sie an den Proben der Männer schnupperten, die ein glücklich machendes Video gesehen hatten. Und auch in verschiedenen Tests gaben sie hinterher typische Antworten für jemanden, der gerade glücklich ist.
Da gibt es ja vielleicht sogar bald ein Parfüm aus dem Schweiß glücklicher Männer.
Das wäre was.
Ne? An Produkten für die Zukunft arbeitet übrigens auch der Lebensmittelkonzern Nestle. Und damit das besser klappt, hat der jetzt erforschen lassen, wie unsere Ernährung im Jahr 2030 aussehen könnte. Was steht denn da so auf unserem Speiseplan?
Vielleicht sind dann Insektenburger und Algensalat ein ganz normales Abendessen.
Okay, klingt ja lecker.
Kann man so oder so sehen, würde ich sagen. Marktforscher haben für die Studie gut 1000 Verbraucher befragt. Ihnen wurden bestimmte Szenarien vorgestellt und sie sollten sagen, welche sie für wahrscheinlich halten. Danach kann es gut sein, dass sich unsere Essgewohnheiten in den nächsten 15 Jahren sehr verändern und zwar zum Guten, nämlich hin zu einer nachhaltigeren und gesünderen Lebensweise. Aus Rücksicht auf die Natur und die Tiere sind viele Leute zum Beispiel zu Kompromissen bereit. Mehr als jeder Dritte würde würde Fleisch oder Fisch aus Stammzellen essen und Algen oder Insekten könnten eben als Proteinlieferanten auf dem Teller landen.
Ein Ausblick in die schöne neue Welt von übermorgen. Danke, Anna. Und wie es morgen aussieht, das hört ihr jetzt.
Wetter.
Die Nacht bringt im Süden und in der Mitte von Deutschland schon mal dichte Wolken und einzelne Schauer, die auch mal kräftig ausfallen können. Bei den Temperaturen geht es runter auf 11 bis 0 Grad. Auch morgen sind ein paar Schauer dabei. Mit 9 bis 17 Grad wird es kühler als heute. Auflockerungen gibt es am ehesten im Nordwesten von Deutschland. Das Wochenende startet am Samstag zum Teil mit etwas Regen, aber auch mal aufgelockert. Dazu gibt es 8 bis 16 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.